Kultur denken, der Podcast des IFK. Ich bin Hanna Ronzheimer und heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Staffel des Podcast Kultur denken vom IFK Wien. In dieser Staffel geht es um Wut, weibliche Wut. Die ist ja momentan sehr präsent, zumindest im Feuilletonteil der Zeitungen, in Fernsehdokumentationen und sie füllt ganze Romane, wie sich zeigen wird. Gut, dass auch Frauen heutzutage ihre Wut in der Öffentlichkeit zeigen, denn das war bis vor kurzem extrem unschick. Wütende Frauen wollte niemand sehen, denen wollte auch niemand zuhören, sie wurden erst recht nicht ernst genommen, eher für verrückt erklärt oder lächerlich gemacht. Auch das wird diese Staffel zeigen. Natürlich hat es immer auch wütende Frauen gegeben, auch brutale Frauen, gewalttätige, schreiende, rachsüchtige. Viel mehr Frauen aber fraßen ihre Wut in sich hinein, fühlten sich für ihre Wut schuldig, denn in der Gesellschaft gab es für weibliche Wut keinen Platz. Heute hat sich da zumindest ein bisschen was geändert. Wütende Frauen zeigen sich lautstark auf Straßen und Plätzen, wie zum Beispiel die russische Punkband Pussy Riot oder etwa die Femen, das sind die aktivistischen Frauengruppen, die oben ohne auftreten und für Frauenrechte eintreten. Angefangen hat es 2008 in Kiew mit Aktionen gegen Sextourismus und Zuhälterei. Mittlerweile gibt es aber auch in anderen Ländern solche Femengruppierungen. In Folge 1, also hier, geht es um die Frage, ist die weibliche Wut immer nur gut? Ist weibliche Wut immer der Beginn einer Solidaritätsbewegung, eines revolutionären weiblichen Wandels, wie es Inna Shevchenko, die prominente Aktivistin der ukrainischen feministischen Gruppe Femen, formulierte?
Bei der weiblichen Wut hat mich wirklich auch stark interessiert und als ich darauf gestoßen bin, dass so unglaublich viele Ratgeber und so unglaublich viele, ja, also einfach diese Empowerment-Books gerade auf dem Markt sind, wollte ich einfach nochmal nach Gegennarrativen suchen.
Julia Bukaminski, Literaturwissenschaftlerin und stellvertretende Direktorin des IFK, hat im vergangenen April eine Tagung zur weiblichen Wut in Wien organisiert.
Und auch wirklich mir anschauen, was im schlimmsten Fall kann denn aus dieser weiblichen Wut geschehen, wenn es nicht immer nur ist, wir befreien uns aus unserer Unterdrückung und wir sind dann irgendwie die besseren Wutbürger sozusagen, sondern können Frauen nicht auch total schlimme Dinge dann machen? Und ist das jetzt gesagt, dass irgendwie weibliche Wut diejenige ist, die immer zu einer besseren Gesellschaft schon fast führt?
Keineswegs führt die weibliche Wut auf geradem Weg in eine bessere Gesellschaft. Das wird gleich hier in der ersten Folge klar. Julia Bukaminski selbst forscht zum Thema Aggression und Kindsmord in der Literatur. Und die Rechtsextremismusforscherin Esther Lehnert, Professorin für Geschichte, Theorie und Praxis der sozialen Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin, erklärt, wie rechte Frauen Wut als Emotion gezielt instrumentalisieren. Weibliche Wut ist jedenfalls ein Thema, über das es sich aus kulturwissenschaftlicher Perspektive zu sprechen lohnt, eben weil sie lange kein Thema war, meint Julia Bukaminski. Zum Beispiel in der Literatur, wo Wutliteratur, die sogenannte Betroffenheitsliteratur, abgelöst zu haben scheint. So erklärt Bukaminski auch ihre Motivation, das Thema aufzugreifen.
Also eigentlich gibt es zwei Motivationen. Und zwar einmal kommt die aus meiner Spezialwissenschaft der Literaturwissenschaft, wo ich einfach bemerkt habe, dass es in der Gegenwartsliteratur, gerade wenn es so um das, was immer wieder als Migrationsliteratur gelabelt wurde, aber eben einfach um Narrative geht, wo Leute eben darüber sprechen, dass ihre Eltern dann jetzt in den meisten Fällen ein anderes Herkunftsland haben und sie aus verschiedenen, also in verschiedenen Kulturen groß werden, dass da irgendwie immer mehr Wut wirklich so als Gefühl sowohl der Kultur der Eltern gegenüber als auch der Kultur, in der man eigentlich lebt, immer ein größeres Gefühl geworden ist und auch immer mehr Raum bekommen hat, also so radikalere Ansagen. Man hat da immer früher von der Literatur der Betroffenheit gesprochen stattdessen, also eben, da ging es eher um so Traumatisierungen und Wunden und Trauer. Und jetzt ist irgendwie Wut ein großes Thema gewesen. Und deswegen hatte ich ja auch dann Fatma Eidem mir eingeladen als Autorin, die stellvertretend sozusagen darüber dann sprechen sollte. Und dann ist es tatsächlich so, dass mir über diese Literaturen aufgefallen ist, dass es allgemein ein Riesenthema geworden ist und dass sich wirklich also von philosophischen, psychologischen über ja, auch gerade zu medizinisch-wissenschaftlichen Überlegungen bis zu ganz vielen Ratgebern. Also die Ratgeberkultur, wenn es darum geht, welches Gefühl sollten Frauen denn jetzt empowern und welches Gefühl sollten sie in sich groß machen, schlägt immer mehr die Wut vor, was vielleicht früher andere Gefühle waren. Kann ich gar nicht so genau sagen, was ich da jetzt als Äquivalent irgendwie für frühere Gefühle nennen könnte, aber die Wut ist auf jeden Fall jetzt gerade sehr prominent überall.
In der Literatur setzte diese Trendwende hin zur Wut vor etwa 10 Jahren ein.
Ja, das ist vielleicht nicht ganz leicht, weil es ja dann auch immer wieder bei jeder Autorin irgendwie unterschiedlich ist. Aber ich würde schon sagen, dass es so in den, jetzt mal ganz grob, so 15er, 16er, also 2015, 2016, da hat es für mich dann irgendwie angefangen. Es gab von, also in Deutschland gab es von Feridun Saimolu dieses Kanak-Attack. Das ist, glaube ich, viel früher gewesen. Das war um die 2000er oder vielleicht sogar noch früher, vielleicht sogar schon in den 90ern. Aber das hatte schon so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und zwar eben Mann, der das gemacht hat. Und in dieser männlichen interkulturellen Literatur gab es das dann auch schon häufiger, ne? Also oder auch im Film, keine Ahnung, wo es immer wieder um eigentlich so angry young men ging, die irgendwie halt ihren Weg jetzt durch die deutsche Gesellschaft gehen müssen und da auf Schwierigkeiten stoßen und sich dann da auch wütend irgendwie durchsetzen. Und für Frauen war das aber jetzt überhaupt noch nicht so ein Narrativ. Und genau, mit Fatma Aydemir zum Beispiel mit diesem Buch Ellbogen, das ist ja auch, glaube ich, von 2017. Da hätten wir jetzt eine Autorin, die genau diese Angry, aber eben Angry Young Women aufgreift als Plot und wo es eben darum geht, sozusagen Migration und Adoleszenz, also wie wird jemand groß, dann zu verschalten mit diesen ganzen Konflikten, die eben dann einerseits einfach aus der Pubertät kommen, wenn man so will, und andererseits eben wirklich dann aus diesem Clash dieser zwei Kulturen.
Fatma Aydemir, geboren 1986 in Karlsruhe, dritte Generation einer kurdisch-türkischen Einwandererfamilie. Ihre Großeltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland. Aydemir studierte Germanistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main und arbeitete später als Redakteurin bei der Tageszeitung Taz in Berlin. 2017 erschien ihr erster Roman Ellbogen. Die Protagonistin ist eine sehr wütende junge Deutsch-Türkin.
Also bei Ellbogen, bei dem Roman von Fatma Aydemir, ist es ja gerade so, dass eben, also die Wut eigentlich entsteht aus familiären Konstellationen auf jeden Fall. Sie wird sehr beengt, wird sie groß und darf halt aus einem traditionelleren Haushalt, darf irgendwie nicht viel machen und möchte dann endlich mal ausgehen und ins Bergheim mit ihren Freundinnen und muss dafür auch ihre Mutter anlügen, weil sie eigentlich auch selbst als 18-Jährige gar nicht so lange aus dem Haus dürfte. Und dann wird sie aber eben noch an der Tür des Bergheim abgewiesen, was sicherlich schon vielen Leuten passiert ist. Aber das ist dann irgendwie so ein Sinnbild dafür, dass eben auch in der deutschen Gesellschaft jetzt nicht viel Raum für sie ist. Also dass einfach sehr viele Türen verschlossen bleiben, sowohl die eigene Haustür als auch eben sozusagen die gesellschaftlichen oder die beruflichen Türen, die sich nicht öffnen für sie. Und die eigentlich aus Versehen als Unfall bringt tatsächlich einfach jemand Fremden um. Also da geht es um Gewalt, die zwar aus familiärer Wut entsteht, aber die sich dann gegen einfach jemand total Unbeteiligten in Anführungszeichen, weil der Mann, der dann umgebracht wird, steht natürlich auch für eine bestimmte Gruppe. Also der ist dann Student, linker, also soll glaube ich eher so einen linken Studenten darstellen, der sie aber schon auf total sexistische Art und Weise und ihre Freundinnen anmacht. Also da geht es dann auch schon darum, dass eben eine soziale Gruppe mit ihm angegriffen wird und nicht einfach nur irgendwer, gerade aus Versehen. Aber auf jeden Fall gibt es auch, also dass eben es andere trifft als die Herde der Wut sozusagen oder den Ursprung der Wut.
Was bringt denn die Wut der Protagonistin, abgesehen von immer weiteren Problemen?
Ja, in guter Literatur kann man das eben nicht ablesen, also würde ich sagen. Und zwar gerade die Werke, die ich dann genauer betrachtet habe, sind eigentlich alles Werke, die das im Wagen lassen. Also die wirklich mit einem offenen Schluss enden, im Sinne von bei Ellbogen ist es zwar keine Reue, die die Protagonistin empfindet, was ja schon ein klarer Marker ist irgendwie dafür, dass eben jetzt Wut nicht als das Schlechte gelabelt wird, aber gleichzeitig ist überhaupt nicht klar, wie ihr Leben jetzt weitergehen wird. Also sie stellt sich niemals der Polizei, was offenbar auch dazu geführt hat, dass der Film, also die Verfilmung dieses Buches, als nicht jugendfrei gelabelt wurde. Ich dachte immer, es geht dabei um die Gewalt, weil da eben eine Gewaltszene gezeigt wird, die aber sehr indirekt ist. Also da wird wirklich jetzt nicht viel offene Gewalt gezeigt. Und ich dachte, dass es aber darum geht, dass eben Frauen dort einen Mann umbringt und dass das irgendwie ja nochmal anstößiger ist, als wenn irgendwelche Jungshorden das machen. Aber das, meinte Fatma Aydemir, war nicht der Fall, sondern es war wirklich, dass eben keine Reue von der Protagonistin gezeigt wurde. Und das finde ich schon sehr interessant. Also, dass es eben auch nochmal deutlich macht, okay, wenn Frauen schon wütend sind und irgendwie sogar Gewalttaten begehen, dann müssen sie aber schon bereuen. Sonst kann man das jetzt wirklich nicht gutheißen in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich. Und ja, bei Joanna Bator ist es auch nicht so klar. Also erstens sind diese Gewalttaten so krass, also und übersteigen jetzt nochmal so sehr das, was ihnen angetan wurde, in Anführungszeichen, weil man kann es ja nicht gegeneinander aufwiegen, aber die bringen ja die Männer nicht nur um, sondern machen die zur Wurst ein. Also das ist natürlich nochmal ein Schritt über die Gewalttat hinaus sozusagen, ne? Und hat dann so dieses strange, konservierende Element dabei. Also deswegen ist es sehr, sehr vage, ob sie jetzt sagen würde, dass die Gewalttaten das Richtige sind oder. Aber sie sind befreiend. Also in allen 3 Fällen, die ich jetzt genannt habe, sind sie befreiend auf jeden Fall, ja.
In der zeitgenössischen Literatur kam der Fokus auf weibliche Wut jedenfalls anfangs vor allem von den migrantisch geprägten Autorinnen, meint Julia Buck-Kaminski.
Für mich kam es aus der interkulturellen Literatur, weil das eben etwas ist, womit ich mich viel beschäftigt habe. Und dann aber würde ich schon sagen, dass es jetzt als größeres, und das war ja auch Teil meines Vortrags dann, dass es Teil eines größeren Narrativs geworden ist, eben jetzt gerade 2022 eben erschien von Joanna Bator Bitterness. Bitterness würde man jetzt nicht unbedingt sofort mit Wut gleichsetzen, aber eigentlich geht es dort schon um 4 Generationen Frauen, also vom vor dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart, die alle mit Gewalt und Wut und eben nicht nur der von den Männern, sondern auch der eigenen umgehen müssen. Und auch so eine weibliche Genealogie der Wut, könnte man fast sagen, mit der irgendwie umgehen müssen. Weil gerade die Urgroßmutter und die Großmutter der Erzählerin, das ist also sozusagen die Urgroßenkelin, die schlimme Gewalttaten begangen haben und eben auch erlebt, das schon auch. Das ist auch immer wieder Thema, gerade in diesen in den weiblichen Erzählungen sozusagen oder in den, wenn es um weibliche Wut geht, ist sehr oft das Thema, dass eben selber schon irgendwie Gewalt erfahren wurde oder eben auch eventuell auch schon Wut, meistens dann von dem männlichen Gegenüber irgendwie erfahren wurde und dass man sich eben aus dieser Gewalterfahrung heraus löst oder nicht löst natürlich, weil man das ja schon irgendwie erlebt hat, aber dass man das eben versucht zu verarbeiten dann mit so einer eigenen Aggression. Und das ist bei Joanna Bator zum Beispiel ganz stark. Also.
Buck-Kaminski geht weiter zurück und findet 2 Motive in der griechischen Mythologie, die sich durch die Literatur der wütenden Frauen durchziehen. Elektra und Medea. Elektra, die aus Wut gemeinsam mit ihrem Bruder, ihre Mutter und ihren Stiefvater tötet. Und Medea, die aus Rache an ihrem Ehemann ihre Kinder tötet.
Man muss das nicht unbedingt auf diese Figuren beziehen, um das lesen zu können sozusagen. Also man braucht diese Folien nicht. Aber als Literaturwissenschaftlerin finde ich das immer wahnsinnig interessant, wenn sich eben solche Narrative durchziehen. Und ich finde, es zeigt sich eben dann doch, dass einfach diese Art oder diese Figuren, dass die einfach bis heute noch so eine gewisse Relevanz haben, ne? Also, und dass das einfach immer noch Themen sind, die uns bewegen und woran irgendwas verhandelt wird, gesellschaftlich.
In den 1970er Jahren gab es einen richtigen Medea-Boom in der Literatur, erzählt Julia Buck-Kaminski.
Na, da gab es einfach wahnsinnig viele Autorinnen, die sich plötzlich um die Figur Medea bemüht haben, was eben vorher schon immer in der Literaturgeschichte einfach so ein riesen Topos war, also mit Diane, die Frau eben, die ihre Kinder tötet, und dann immer gab es immer zwei Lager, wenn man so will. Die einen, die gesagt haben, das ist die schlimmste Frau, die es auf der Welt gibt, sozusagen, ne, wenn sowas möglich ist, und dann auch immer das als Eifersuchtsmord gelabelt haben. Und dann gab es eben schon so ein bisschen, aber tatsächlich hat es nie so ganz ins Hauptnarrativ geschafft, dass es diese Seite gab, ja, aber sie hat eigentlich immer einen Ausweg, also sie hat einfach gar keinen Ausweg mehr gesehen, auch für ihre Kinder nicht, und deswegen hat sie sie umgebracht und war da in einer absoluten, ja, Zwangslage einfach. Und in den 80er, also eigentlich schon 70er fängt es an, 80er geht es dann weiter, eben so mit ganz bekannten Autorinnen, auch in Österreich, eben mit Marlene Strehowitz und Elfriede Jelinek, die eben diese Figur nehmen, um zu zeigen, dass es Frauen nicht so gut geht und dass Frauen nicht unbedingt nur ihr Leben dafür opfern wollen, am Herd zu stehen und ihre Familie zu bekochen. Also super krass ist zum Beispiel der Roman Lust von Elfriede Jelinek. Das sind immer Literaturlektüren, wo ich gar nicht weiß, ob ich die empfehlen kann, weil es einfach so unglaublich krass ist. Also, und da geht es eigentlich um ein, ja, auch gerade historisches Phänomen, und zwar 1989, glaube ich, wurde nämlich in Österreich erst das Gesetz erlassen, dass eben Vergewaltigung in der Ehe überhaupt angezeigt werden kann. Und da aber 1989 noch nur von der Ehefrau selbst. Und erst seit 1996 oder so ist es so, dass auch Außenstehende das machen können. Also wenn jemand zum Beispiel irgendwie hört oder bemerkt, dass eigentlich eine Ehefrau die ganze Zeit von ihrem Mann vergewaltigt wird. Und in diesem Buch ist es so, dass die Protagonistin permanent von ihrem großen, der heißt einfach nur der Generaldirektor oder so, ja, auf die, also wirklich brutalste Art und Weise vergewaltigt wird. Und ja, in dieser Ehe gibt es eben einen Sohn. Und diesen Sohn bringt sie nachher um, auch irgendwie als Stellvertreter für den Vater, im Sinne von, sie will einfach, dass diese Linie der patriarchalen Gewalt endet. Und sie sieht auch schon in ihrem Sohn eben, wie das weitergeht. Also er behandelt sie auch schon wie so ein Stück Ware tatsächlich. Ich würde sagen, dass es eben in der Zeit, gerade in den 80ern, also was ja auch so die zweite Welle des Feminismus irgendwie war und wo sich Heide Abendroth da auch ganz stark engagiert hat in der Frauenbewegung, und die eben behauptet hat, also so ein bisschen wie Bachhoven, vor dem Patriarchat gab es eigentlich das Matriarchat, und das war viel größer als alles, was man jetzt so kennt. Und diese, also gerade Medea, die ja eigentlich auch eine Prinzessin ist, eben die aus Kolchis, eine kolchische Prinzessin ist, und eben der sogar nachgesagt wird, sie ist die Neffin oder die Cousine von Kirke und die Enkelin von Helios. Also sie ist eigentlich so das Zeichen sozusagen des Matriarchats, und dass gerade sie eben mit diesem schlimmen Narrativ belegt wurde, um sie zu entmachten, um irgendwie klarzumachen, dass Frauen eigentlich keine Handlungsmacht haben dürfen, weil sie sonst zu grausamen und schrecklichen Taten neigen. Also das ist wirklich was auch in Euripides, also Schrift sozusagen, mehr oder minder eingeschrieben ist, weil offenbar die Legende umgeht, dass Euripides das erst diesen Kindsmord erst eingeschrieben hat, nachdem ihm 5 Thales gezahlt wurden, weil er von den Korinthern, wo sie ja dann nachher mit Jason landet, aufgefordert wurde, das doch jetzt mal reinzuschreiben, weil die Medea, die es wirklich gab, tatsächlich die historische Person Medea, die wurde wirklich von den Korinthern umgebracht, und man weiß halt nicht so genau, warum. Und jetzt wird eben so nachgesagt, dass Euripides das nachträglich reinschreiben sollte, damit eben dieser Mord gerechtfertigt wird, und diese Heide Abendroth sagt eben ja, und damit überhaupt das Matriarchat auch entmachtet wird. Und dass es sich genau, also dieses Medea-Stück von Euripides befindet sich genau an dieser Schnittstelle, wo das Matriarchat sozusagen ins Patriarchat übergeht. Und die war eine wichtige Inspirationsquelle, ich glaube für Jelinek auch, aber vor allem für Christa Wolf. Die hat ja auch Medea, ein Stück Medea geschrieben. Also das ist tatsächlich Medea-Stimmen heißt das, wo eben ganz viele unterschiedliche Stimmen Medeas zum Tragen kommen und wo es aber nicht um den Kindsmord mal geht. Aber in all diesen Literaturen geht es immer darum, dass diese Frauen das zurecht machen.
Das Motiv der Mütter, die ihre Kinder töten, findet sich aber nicht nur in der griechischen Mythologie, sondern auch in anderen kulturellen Erzählungen, Mythologien und Legenden auf der ganzen Welt. Aber wofür steht die Wut denn eigentlich? Sei es in der historischen oder in der gegenwärtigen Literatur?
Ich glaube, in Großteilen geht es darum, dass Frauen eben Handlungsmacht und wirklich Empowerment über dieses Gefühl bekommen sollen. Das ist ja ein langer Streit schon in der Philosophiegeschichte gewesen. Eben ist Wut jetzt etwas, was einen sozusagen ja einfach nur rasend macht, in den Wahnsinn führt und über einen hinaus geht und eigentlich nicht gefühlt werden sollte? Oder ist es genau das Gefühl, was man braucht, um eben in so eine Art Agency und so eine Art Handeln zu kommen, dass auch eben dann ein politisches Handeln werden kann, weil man sich eben aus den irgendwie unterdrückenden Verhältnissen befreien will? Und in vielen Literaturen wird es so gelöst, dass eben gesagt wird, ja, um sich zu befreien aus dem, was einen bedrückt, sollte man dieses Gefühl fühlen in allererster Linie und aber auch eben teilweise danach handeln. Und was das dann immer bedeutet, ist nicht so ganz klar. Also das ist dann ja teilweise auch vielleicht im Wagen gelassen, weil ja niemand jetzt natürlich eine so einen Aufruf zur Gewalt starten will, aber so ein bisschen in diese Richtungen geht es schon auch. Also dass es irgendwie darum geht, dass eben die Gewalt, die jetzt jahrhundertelang Frauen angetan wurde, dass das jetzt auch irgendwie einen Widerhall und einen Rückkopplungseffekt sozusagen hat und Frauen jetzt selber gewalttätig und wütend werden.
Sexualisierte Gewalt ist eine Struktur in unserer Gesellschaft und das erleben auch rechte Frauen,
sagt die Pädagogin, Erziehungswissenschaftlerin und Rechtsextremismusforscherin Esther Lehnert.
Auch rechte Frauen kommen ins Frauenhaus und so weiter und so fort. Da ist ganz, ganz viel Wut. So. Und das äußert sich auch. Und das äußert sich auch, wenn sie auf Veranstaltungen der AfD gehen, also was ich nicht tue, aber ich schaue mir ja dann die Videos an. Also sozusagen, wenn sie das sehen, wie was es für Reden gibt, was Nicole Höß, das ist zum Beispiel eine, wie hasserfüllt gesprochen wird. Aber auch teilweise, wenn sie sich Alice Weidel anschauen, die hat sich ja auch nicht immer so gut im Griff. Das heißt, da kommt auch ganz, ganz viel Hass und Wut und, ist dann zu sehen.
Im rechtspolitischen Kontext richtet sich die Wut oft gegen Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund. Die weibliche Wut im Speziellen richtet sich gegen sexuelle Belästigung oder auch gewalttätige sexuelle Übergriffe von Migranten oder Flüchtlingen auf deutsche Frauen.
Schauen Sie sich das Thema sexuelle Gewalt an, sexualisierte Gewalt. Sehen Sie sich sozusagen diese ganzen hochgradig rassistischen Bürgerinneninitiativen von besorgten Müttern und besorgten Großmüttern, die aber wirklich auch ihrer Wut gegenüber dem Thema Gewalt gegen Frauen auf eine Art und Weise Ausdruck geben, die überhaupt nicht solidarisch ist, die überhaupt nicht alle Frauen im Blick hat, aber trotzdem, das sind ja nichtsdestotrotz Erfahrungen, das sind ja gelebte Erfahrungen.
Eine wütende Frau in der rechten Szene. Das war 2011 die Kriegerin im gleichnamigen Film von David Vnent. Eine junge Skinfrau, Teil einer rechtsextremen Clique im deutschen Osten. Die Kriegerin, das sei aber kein Rollenmodell für eine wütende Frau der heutigen rechtsextremen Szene, meint Lehnert.
Naja, die gibt's ja auch. Also die gibt's ja nach wie vor. Es gibt ja die Skinhead-Szene war ja nie weg. Und es gab auch schon immer Frauen, die da drin hochgewalttätig waren. Ich habe in der Zeit auch bereits in dem Themenfeld gearbeitet und ich kann mich unter anderem auch erinnern, war eine ganz seltene Situation. Da habe ich aber so ein Training mit jungen Frauen im Knast gemacht, also in Lichtenberg. Und da war auch eine junge Frau dabei, die war verurteilt worden, weil die auf eine ganz bestialische Art und Weise an so einer Gruppengewalttat beteiligt gewesen ist und sie war die Anführerin dieser Gruppe gewesen. Das heißt also, das, was dort in dem Film gezeigt wird, diese Frauen gibt es, die sind halt weniger anschlussfähig und insofern sind die durchaus ernst zu nehmen und das muss bearbeitet werden und so weiter und so fort und das darf man nicht aus dem Blick verlieren und gleichzeitig glaube ich, die Gefahr geht eher von den sich als bürgerlich gebenden, sich als friedvoll gebenden, von diesen traditionellen Inszenierungen aus. Eine hasserfüllte, schlägernde junge Frau ist für die allermeisten sowohl innerhalb der extremen Rechten als auch in der Mehrheitsgesellschaft nach wie vor nicht unbedingt ein überzeugendes Rollenmodell.
2011 war auch das Jahr, in dem die neonazistische Terrorzelle NSU der Öffentlichkeit bekannt wurde. Beate Zschäpe, die einzige Überlebende des aus Jena stammenden Trios, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie hatte eine Schlüsselfunktion in dieser Gruppe, die 10 Menschen ermordet hatte und 43 Mordversuche verübte. Der Regisseur David Vnent hatte für seinen Film eben Die Kriegerin damals in der rechten Szene recherchiert und konstatierte schon damals, dass sich immer mehr Frauen aktiv einbrächten, als Funktionärinnen oder eben bei Gewalttaten. Und er hob schon 2011 hervor, dass diese Frauen in einem Widerspruch zu leben scheinen. Denn in der rechtsradikalen Ideologie ist der Platz einer Frau am Herd. Karriere oder Selbstverwirklichung sind für Frauen dort nicht vorgesehen. Die Frauen vertreten also eine Ideologie, in der sie als Rebellinnen eigentlich gar keinen Platz haben.
Ja, aber ich meine, so, es gibt Antifeminismus, seitdem es Feminismus gibt. Also, das ist, und es gab immer Antifeministinnen. Das heißt also, dass es Frauen gibt, die für patriarchale Strukturen arbeiten, das ist nichts Neues. Also, das heißt also, die Frage ist, eine Frau ist ja nie nur eine Frau. So, das heißt also sozusagen, unsere Identität ist ja nie nur auf eine Kategorie bezogen, sondern wir sind ja immer ganz, ganz vieles. Das heißt, dann ist wiederum die Frage, wo drin bin ich am stärksten angesprochen? Wenn der Rassismus und der Antisemitismus, der in der extremen Rechten, der dort vorhanden ist, wenn mich das anspricht und wenn es mir darüber hinaus auch ermöglicht, Teil dieser sich als überlegen konstruierenden Bewegung zu geben, also dann bin ich Teil dieser weißen Vorherrschaft, dann kann es für viele Frauen sehr attraktiv sein, zu dieser weißen Vorherrschaft, weißen deutschen Vorherrschaft zu gehören, als sozusagen auf Frauenrechte zu rekurrieren. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Konzept von Täterschaft oder Mittäterschaft, auch ein Konzept von, der unter anderem auch im Feminismus ja immer wieder besprochen worden ist, dass es eine Reihe von Frauen gibt, die sehr ausgewiesene Strategien haben, um vom Patriarchat auch zu profitieren. Und es gibt eindeutig antifeministische Frauen. Und vielleicht sozusagen letzter Satz dazu, wenn wir uns mit Frauen unter extremen Rechten auseinandersetzen, was ich absolut wichtig finde und notwendig, dann gibt es auch dort eine Gemeinsamkeit. Alle die sehr, sehr wichtigen, sehr erfolgreichen Akteurinnen dort eint auch der Antifeminismus.
Und auch wenn Alice Weidel offen lesbisch lebt, die AfD und andere rechte Parteien werden ihr Frauenbild nicht modernisieren, meint Esther Lehnert.
Naja, ohne Gender, ohne die Auseinandersetzung mit Antifeminismus, mit Frauenfeindlichkeit, mit Sexismus, ist die extreme Rechte als Ideologie nicht erklärbar. Das heißt also, dieses binäre, dichotome Geschlechterverhältnis ist das Innere der, wie ich es immer sage, der extrem rechten Volksgemeinschaft. Bitte immer in Anführungszeichen gesagt, das sieht man im Podcast nicht. Aber das stellt das Innere dar. Das heißt, wenn das Geschlechterverhältnis in der extremen Rechten ist ein ganz wichtiges Fundament. So sowas wie auch das Fundament eines Hauses. Wenn es in Frage gestellt wird, wenn es ins Wanken gerät, das sehen wir ja jetzt auch, diese Angriffe, diese antifeministischen Angriffe, die Angriffe auf Zweigeschlechtlichkeit und so weiter und so fort. Also was dort passiert, diese antifeministischen Kampagnen, das erklärt sich daraus unter anderem, als dass diese binäre Geschlechterordnung so wahnsinnig wichtig für die Ideologie der extremen Rechten ist.
Dennoch sieht Lehnert eine Ausdifferenzierung des Rollenbilds der Frau in der extrem rechten Szene.
Ich würde sagen, sie hat sich ausdifferenziert. Also wir sprechen ja, was die extreme Rechte angeht, auch von so einer nachholenden Moderne. Was die Frauenrollen angeht, das heißt also die Errungenschaften, die feministischen Errungenschaften sind natürlich nicht spurlos, auch nicht an der extremen Rechten vorbeigegangen. Das heißt, Sie hatten es schon angesprochen, es gibt die Schlägerin, es gibt die Straßenkämpferin. Und es gibt sozusagen alles. Es hat jede Form von Weiblichkeit ihren Platz. Und das würde ich sagen, das ist anders als vor 30 Jahren. Diese Ausdifferenzierung hat aber nicht gestern angefangen, sondern ich würde sagen, spätestens ab den 2000ern ist es etwas, was wir beobachten. Und auch da drin diese durchaus unterschiedlichen Rollenangebote. Gleichzeitig gibt es etwas, und das würde ich sagen, das trägt schon sehr, sehr lange. Das ist dieser Konsens darüber, was ich vorher gesagt habe, auf diese Naturalisierung der Geschlechterverhältnisse und ein grundsätzlich biologistisches, revisionistisches, antisemitisches, rassistisches Weltbild. Wenn sich da drin die Frauen vereinigen können und neben der Ausdifferenzierung deutlich wird, dass Mutterschaft und die Sorge für die eigene Familie einen ganz zentralen Platz hat, dann ist eine ganze Menge möglich. Und das hat sich weiter ausgeweitet, aber im Prinzip ist es so, dieses Kernelement von Mutterschaft der weißen deutschen Frauen, muss man dazu sagen, es wird nie für alle gesprochen, immer nur für die Volksgemeinschaft in Anführungszeichen. Das ist zentral und dann sind unterschiedliche Rollen möglich und es ist auch eine Frage von Alter. Also das heißt, einer jungen Frau wird viel eher zugestanden, eine bestimmte Art auch von Kokettieren mit Gewalt, von so einer sexy militärischen Inszenierung und so weiter und so fort. Ab einem bestimmten Punkt ist die Frage der Kinder steht im Mittelpunkt. Und wenn dann die Kinder groß sind, wenn die Kinder dann natürlich erzogen worden sind in erster Linie von den Müttern, von den Rechtsextremen, dann ist die Möglichkeit auch wieder da, sich auch politisch wieder einzubringen.
Extrem rechts, das ist nicht der Rand der Gesellschaft, das ist mittendrin, warnt Esther Lehnert. Türöffner für die zentralen Ideologien Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus, das sind unter anderem die Tradwives. Frauen, die sich in den sozialen Medien als perfekte Hausfrau und Mutter darstellen, die leidenschaftlich für ihre Männer kochen und alles dafür zu tun scheinen, dass es dem Mann und dem Vater ihrer Kinder möglichst gut geht. Das stellen sie als ihre Erfüllung dar. In Wirklichkeit sind Tradwives natürlich auch Geschäftsfrauen, die als Influencerinnen teilweise viel Geld verdienen. Aber das Frauenbild der Tradwife wird gerade in den USA an rechtskonservative Ideologien geknüpft.
Also die Tradwives kommt, ist ja eine Bewegung, die aus den USA kommt. Und hier ist es so gewesen, dass auch dort eine Reihe von den sehr bekannten Influencerinnen einerseits auf einer Akteursebene Kontakte hatten und sehr gut vernetzt sind in die Alt-Right-Bewegung, wie sie ja da heißt. Und das ist in Deutschland auch nicht anders und in Österreich auch nicht. Freya Rosi, das ist gleichzeitig eine Aktivistin der identitären Bewegung. Das heißt, wir haben, wenn wir uns die Akteurinnen dort anschauen, ist es nicht ungewöhnlich, dass die gleichzeitig auch Akteurinnen extrem rechter Organisationen sind. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die Ideologie, das Geschlechterverhältnis, dieses Beharren auf Zweigeschlechtlichkeit, diese Negation von nicht identitären Geschlechterentwürfen, diese Transfeindlichkeit, dieser Antifeminismus und also dass das eine Ideologie ist, die hoch anschlussfähig ist. Das heißt aber nicht, dass jede sich als Tradwife verstehende, biologistisch argumentierende Frau gleichzeitig rechtsextrem ist. Wichtig ist es hier nochmals zu sehen, und das kann man ja, wenn man sich diese Profile anschaut und wenn man sich deren Verhalten anschaut, kann man ja sehr gut nachvollziehen, einerseits sozusagen mit wem die so vernetzt sind und andererseits aber auch, welche zusätzlichen Hashtags aufkommen, ob sie sich zum Beispiel gegen Einwanderung engagieren, ob sie eventuell auch noch zusätzlich unterwegs sind in flüchtlingsfeindlichen Initiativen, ob sie vom großen Austausch reden, ob sie sozusagen in der Corona-Krise antisemitischen Positionen hatten. Das heißt also, die Frage, ob ein Tradwife prinzipiell auch Teil der extremen Rechten ist, ist häufig etwas, was sich nicht auf den ersten Blick ergibt, sondern etwas, was man bei einer näheren Betrachtung aber durchaus rauskriegen kann. Das Antifeministische ist allen gemeinsam und auch das Beharren auf so einer vormodernen, traditionellen Geschlechterordnung.
Lenas Fazit: Weibliche Wut in der rechten Szene, sie muss ernst genommen werden.
Naja, ich glaube grundsätzlich, dass, also zum einen ist es mir total wichtig zu sagen, dass es wichtig ist, die Rolle von Frauen und Mädchen in der extremen Rechten ernst zu nehmen und sie nicht, wie es leider immer noch passiert, zu übersehen und zu unterschätzen. Bestes Beispiel Beate Zschäpe. Also so, dass das total wichtig ist. Also wenn eine Frau sich rassistisch äußert, ist es Rassismus und nicht irgendwas, was damit nichts zu tun hat. Also es gibt auch die Tendenz, Frauen zu entschulden. Ich glaube, da müssten wir einfach genauer hinschauen. Und das andere ist auch, dass Präventionsprogramme gegendert werden müssen, also genderreflektiert werden müssen. Und es gibt viel zu wenig Angebote, die interessanterweise ja auch zum Thema Männlichkeit, ja, also ich meine, die Jungs drehen alle durch, also sozusagen, oder was heißt ja natürlich nicht alle, ja. Aber da gibt es ja auch ganz viel so über Zusammenhänge zwischen Gewalt und Männlichkeit. Deswegen müssen diese Präventionsprogramme unbedingt genderreflektiert angelegt sein, aber auch für Mädchen und Frauen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn Sie meinen deeskalieren, ich glaube, dass es längst überfällig ist, Sexismus und sexualisierte Gewalt nicht als Einzelfall, Thema Femizide, so, war Österreich nicht das Land, das sozusagen statistisch, quantitativ immer absolut führend in Europa ist, so, mit den meisten Femiziden, das nicht mehr als Einzelfalle, sondern als strukturelle Dimensionen in den Blick zu nehmen, und zwar auf gesamtgesellschaftlichen Ebenen, das wird immer so leicht gesagt, aber damit in der Kita anzufangen, in der Grundschule weiterzugehen und das zum zentralen Thema zu machen. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, genderreflektierend sicherlich, vielgeschlechtlich sicherlich, dass es eine Möglichkeit gibt, eine bestimmte Art von weiblicher Wut nicht den Nazis zu überlassen.
Die weibliche Wut als gegenwärtiges Phänomen, wird sie irgendwann wieder verpuffen? Und welches Gefühl könnte ihr folgen? Was wird die Emotion der Zukunft sein, die von den Frauen zelebriert und diskutiert werden wird?
Ja, da müsste man sich jetzt vielleicht auch mal so, keine Ahnung, so psychologische Studien zur Trauerarbeit, weil das hat ja alles irgendwie auch mit Trauerarbeit zu tun, ne? Also man erfährt irgendwas, was einem wehtut, in welchem Sinn auch immer, ob es jetzt psychologisch oder dann tatsächlich physisch ist. Und dann wird man vielleicht erstmal traurig und irgendwann wird man wütend. Und was wird man dann? Also entweder glücklich, weil man sich vielleicht wirklich befreit hat aus allen und vielleicht gibt es ja einfach nur noch Utopien, die jetzt bald geschrieben werden. Das wäre natürlich zu wünschen, gerade wo alles um uns herum so dystopisch ist. Aber ja, was könnte das nächste Gefühl sein? Vielleicht auch Leere, vielleicht einfach nur, wenn alles verhallt. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was mit dieser Wut passiert. Ob diese Wut jetzt zu irgendwas führt oder ob diese Wut dann tatsächlich verhallt. Und wenn sie verhallt, dann ist vielleicht das nächste Gefühl einfach nur Enttäuschung. Und wenn sie was wird, dann ist es vielleicht Freude. Also, wer weiß.
Das war die erste Folge einer neuen Staffel des IFK-Podcasts Kulturdenken zum Thema weibliche Wut. In der nächsten schaut die Historikerin Ute Frevert genauer hin auf den Umgang mit wütenden Frauen in der Geschichte. Hören Sie rein. Die Interviews zu dieser Staffel entstanden während einer Tagung am IFK mit dem Titel All the Rage – The Challenges of Female Anger im April 2025.